Hallo, drei Bein.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da sind wir wieder, eure lieben, guten, alten, dreibeinigen Podcaster.
Der Sascha.
Und der Spencer, Sebastian.
Oh, und der Elvis, hallo.
Und der Kasimir.
Oh, wie heiße ich?
Nepi.
Nepo. Ja, also ihr habt schon am Intro-Thema gehört, dass ich heute doch erfrischend von unserem üblichen Intro abhebt. Ja, heute geht's um eine andere Sendung als normalerweise, obwohl wir sind eigentlich nie monothematisch, außer dass wir meistens über Dune und Star Wars reden.
Richtig, aber ich hab, das stimmt so auch nicht, aber wir decken heute quasi mal einen Teil ab, der mir ansonsten immer so ein bisschen vom Radar runtergefallen ist quasi, weil an die großen vier Kindershows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, damit meine ich...
Spaß am Dienstag?
Nee, ich meinte so Sandmännchen, so. Sesamstraße, Sendung mit der Maus und Hallo Spencer. Das waren, die gehörten für mich irgendwie so ein bisschen zusammen, weil die liefen immer ungefähr um dieselbe Zeit. Und immer in ARD oder WDR. Ja, und heute soll es natürlich um Hallo Spencer gehen.
Ja, und an dieser Stelle erstmal, bevor wir es vergessen, weil es ganz wichtig ist, vielen Dank an den Thomas, also an den Solus, unseren doch mittlerweile sehr stammigen Hörer. Stammig, aber nicht stämmig. Und der uns quasi dieses Titellied hier komponiert hat. Das ist der Mann, der nicht nur für uns dieses Lied komponiert hat, sondern auch unter anderem für den WhoCast, für den Dead Inside Podcast, für den Zukunftjahr Podcast und für, ich glaube sogar das Küchenlicht, die Musik gemacht hat. Quasi der John Williams der deutschen Podcaster-Szene. Und der hat sich hingesetzt, hat für uns eigens dieses Hallo Spencer-Theme nachkonstruiert. Und er hat gesagt, er hatte vor allen Dingen an den dreckigen Trompeten und Posaunen ein bisschen zu knabbern. In dem Sinne nochmal wirklich vielen Dank, hast du gut hingekriegt.
Ja, vielen Dank. Also wir können jetzt sagen, wir sind quasi damit endgültig im Podcaster-Pantheon angekommen.
So ungefähr. Und liebe Damen, der Thomas ist noch solo. Ja, er kann gut komponieren, kann mit Computern umgehen. Schnappt ihn euch.
Hat er gesagt, dass du das sagen sollst?
Ich habe es ihm angeboten.
Okay.
Wenn wir einmal dabei sind. Wir bitten, diesen etwas merkwürdigen Klang des heutigen Tages oder des heutigen Podcastes zu verzeihen. Ich habe quasi Sack und Pack, Kind und Kegel, das ist durchaus wörtlich zu nehmen, eingepackt, bin nach Berlin gefahren, habe hier wirklich Kabel, Mikrofon und alles dabei.
Das in unser Hauptstadtstudio.
In das Hauptstadtstudio mitgeschleppt und das Aufnahmegerät vergessen. Das heißt, wir mussten... die Schublade aufmachen, dicke Wollmäuse, Staubmäuse entfernen, den Staub vom Mikro pusten und hier ein Stereomikrofon an Sebastians Rechner anschließen.
Wir haben quasi ganz tief in die Elektroschrottkiste gegriffen und das kann man so nicht sagen. Das Mikrofon, das ist halt soweit, was man eigentlich sich an die Krawatte bei einer Videokonferenz irgendwie dran klipsen soll. Naja, mal schauen, was sich daraus noch herausholen lässt aus dieser
Aufnahme. An der Krawatte funktioniert das erstaunlicherweise, aber irgendwie haben wir drei Rechner durchprobiert und haben das Ding jetzt am dritten Computer hängen und da klappt es einigermaßen mit der Aufnahme.
Nee, jetzt wo ich sag, uns fehlen einfach die Krawatten.
Das stimmt.
Wir sollten nochmal von vorne.
Etwas förmlicher, Carsten.
Ja, 1979. Ah, da war ich 3 Jahre alt. Und du auch ungefähr.
Ja, so ein Zufall aber auch. Ja, was war denn 1979, Sebastian?
Ja, damals setzten sich wohl diverse Leute zusammen und konzeptionierten und entwurfen die Sendung Hallo Spencer.
Hallo Spencer ist, was ist das, eine Puppenserie?
Ich glaube, das kann man so sagen, eine Handpuppensendung.
Eine Handpuppensendung. Also es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei der Sesamstraße, dass ein Arm im Kopf drin steckt und ein zweiter Schauspieler die Hände bedient.
Ja, obwohl bei den Muppets oder bei der Sesamstraße, da waren die Hände oft an Stöcken. So, also quasi gar nicht Hände, sondern nur so.
Aber Ernie hatte doch
Ärmchen.
Hände, die er bewegen konnte.
Ich glaube, Ernie hatte Hände. Ja, und Samson,
das klar. Das Krümelmonster hatte auch Hände, um die Kekse zerbröseln zu können, in den Mund stecken.
Stimmt, das hatte auch. Aber ich glaube, Tiffy hatte keine Hände, oder? Doch, hatte die auch Hände?
Die musste doch die ganzen Wecker reparieren.
Also Kermit hatte definitiv keine Hände.
Applaus, Applaus, Applaus. Das der hatte Hände, aber hatte keine, wo
Hände drinstecken, meine
ich. Weil ich glaube, also, selbst mit Kinderarmen würdest du diese spindeldünnen Froschärmchen nicht wirklich mit Leben erfüllen können.
Ja, von das stimmt. Aber bei Hallo Spencer hatten alle Arme.
Hallo Spencer spielt im Spencerdorf.
Das ist ein Runddorf, bestehend aus, oh, jetzt lass mich jetzt nicht lügen, 7 Stationen, ich weiß gar nicht. Das sind quasi die Wohnstätten, Wirkungsstätten der Einwohner dieses Dorfes. Wobei, ja, einer von denen ist halt Spencer und er wohnt vor allen Dingen in seinem Fernsehstudio.
Ja.
Und hat irgendwie die magische Macht per Fingerschnipp auf eine der anscheinend unglaublich zahlreichen Kameras, die im Dorf verteilt sind, umzuschalten. Das wissen zwar auch alle, aber das wird nie so richtig konsequent durchdacht, weil wenn irgendjemand was heimlich tut, dann spielt das keine Rolle, dass gerade quasi die Kamera ihn filmt.
Es ist doch für unsere Sicherheit, Kasi.
Ich finde es auch total lustig, dass halt Kernpunkt dieser Serie ist, dass da jemand sitzt, der eine Sendung moderiert, mehr oder weniger.
Ja, das ist quasi so ein bisschen das erste Reality-Live-Scripted-TV, ja, so ein bisschen.
Jahrzehnte vor Big Brother gab es das quasi schon mit Puppen.
Richtig. Ja, also Spencer moderiert die Sendung an.
So wie Sebastian das vorhin bezaubernderweise nachgemacht hat.
Dann wird halt umgeschaltet auf meistens eine der Wohnungen der Mitbewohner, Einwohner des Dorfes. Und das wäre nämlich im Einzelnen. Wir machen das mal in der richtigen Reihenfolge.
Meistens fangen wir mit Elvis an, oder? Der sitzt doch daneben, neben Spencer.
Stimmt. Und ich glaube, Spencer und Elvis wohnen zeitweise auch selber nicht im Dorf als Einzige. Die kommen teilweise aus einer Stadt irgendwie dahin, was das Ganze noch ein bisschen ominöser macht.
Ja, Spencer hat wohl mehrfach erwähnt, dass er in der Spencer-Stadt wohnt und die Wohnung ist auch ein paar Mal wohl zu sehen. Die Folgen habe ich dummerweise immer verpasst.
Ja,
also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass Spencer jemals außerhalb dieses Runddorfs gesehen wurde, meinerseits. Und Elvis hat in den ersten Folgen wohl auch eine Wohnung in der Stadt, wo er mit zwei Damen zusammenlebt, von denen man nie wieder was gehört hat. Wovon eine in abgewandelter Form als seine Freundin Lulu wiedergekommen ist.
Ich habe gerade gelesen, irgendwie Lulu hätte vorher noch mit ihrer Schwester zusammen und Elvis in dem Eisenbahnwagen, dem Traumexpress, gewohnt.
Ja, und ich meine, bevor die in diesem Eisenbahnwagen gewohnt haben, hätte Elvis auch eine Wohnung am Rande der Stadt gehabt.
Ja. Naja, ja,
egal. Also bevor wir jetzt in die Einzelheiten gehen, gucken wir lieber mal auf die Figuren nochmal. Also genau. Elvis ist quasi ja der Inbegriff des Spießbürgers. Er trägt meistens einen Polunder, züchtet Kakteen, steht auf einen englischen Rasen und führt auch gleichzeitig das Einwohnermeldeamt des Dorfes.
Genau, und ist ein Gehilfe von Spencer. Und Spencer bezeichnet sich übrigens, das habe ich sogar auf Band, als Dorfboss.
Ich als Dorfboss.
Nee, und ich als Gehilfe vom Dorfboss.
Da wäre ich gleich dazu gekommen, wie die Politik in diesem Dorf
aussieht. Das machen wir auch später.
Weil das ist doch sehr interessant. Lulu, ja, gerade erwähnt, ist die Freundin von Elvis, wohnt mit selbigen zusammen in einem Eisenbahnwagen. Das finde ich auch total geil. Eisenbahnwagen, im Eisenbahnwagen wohnen. Das war so, glaube ich, in den 80ern, in den Kinderserien, so das Nonplusultra.
Ja, nach Baumhaus, ne?
Nach Baumhaus.
Haben wir nämlich auch noch eins. Also wir gehen jetzt entgegen dem Uhrzeigersinn vom Studio aus. Dann kommt die Kreuzung, da wohnt keiner. Dann kommt das Hausboot der Zwillinge, Mona und Lisa, die keiner irgendwie richtig auseinanderhalten kann, obwohl die
unterschiedliche Frisuren haben.
Und unterschiedliche Stimmen.
Trotzdem
fällt es den Einwohnern schwer, die auseinanderzuhalten.
Sie kichern meistens sehr.
Das stimmt.
Und sind am Anfang, glaube ich, auch etwas naiv. Oder
Lulu auch. Die Frauenfiguren, die entwickeln sich ja später ein bisschen weiter in dieser Serie. Dann,
dass die Welt noch korrekt im Spencerdorf.
Protest, Protest, Protest!
Eigentlich auch einer meiner Favoriten. Dann kommt die Kraterlandschaft mit Poldi, dem schönsten Jungdrachen der Welt. Ein Jungdrache, der auch sich entsprechend so ein bisschen kleinkindmäßig verhält. Und der ab und zu mal von seinen Instinkten getrieben, also gerade wenn er sauer ist, alle Dorfbewohner auffressen möchte.
Sagt er, buah, ich will dir fressen.
Ich bin Poldi, der schönste Jungdrache der Welt und ich will dir fressen.
Buah, ich will dir fressen, lass mir rauf.
Das heißt mich und dich, aber ich bin ja dagegen.
Lass mir rauf, ich will euch alle fressen.
Genau, Poldi hat quasi einen Dir-Dich-Problem. Problem.
Das ist auch absolut ein Running Gag und jedes Kind, das da irgendwie mehrere Folgen von gesehen hat, also wenn euer Kind damit Probleme hat, dann diese Serie 10 Folgen, dann ist das vergessen.
Wobei, glaube ich, auch irgendwann angedeutet wird, dass er das gar nicht mehr so hat in späteren Folgen, aber das einfach nur noch so sagt und sich dessen bewusst ist, dass er eigentlich dir und dich verwechselt.
Dass ich mir und mich verwechsel und dass ich nicht lesen kann und alle fressen will.
Ja, das steht nicht drin, aber das stimmt.
Das stimmt gar nicht, aber es steht drin.
Ja, ich glaube, ich habe die Folge sogar gesehen. Da wird das konkret thematisiert. Wenn er es nicht auf die Reihe kriegt, dann fällt er nämlich durch die Klasse in der Jungdrachenschule. Wenn er das nicht...
Ja, okay, die Jungdrachenschule.
Kriegt dann später auch Nachhilfe.
Bevor wir dazu kommen, wandern wir noch eine Runde weiter im Dorf. Sebastian, wo geht's als nächstes hin?
Bei Kasimirs Kastanie, das Baumhaus. Also es ist eine Kastanie, im Stamm ist ein Aufzug und dieser Fahrstuhl fährt quasi Kasimir. Das ist so eine Art, was für ein Tier soll das eigentlich sein?
Ich würde sagen ein Erdmännchen oder sowas
sieht's aus. In seinem Baumhaus, wo er wohnt und da seine Kastanien grillt, auf seinem Kastaniengrill.
Den er gerne sauber macht.
Genau, und auch verleiht, aber dann auch bitte sauber zurückhaben.
Ach, und so dreckig bringt ihr mit ihm zurück? Wenn man was ausleiht, das bringt man doch gesäubert zurück. Tragt den Grill schön nach Hause, putzt ihn und bringt ihn mir sauber wieder. Aber bald, ich brauche ihn.
Er macht doch gleichzeitig so Kurieraufgaben im Dorf und Müllabfuhr und sowas.
Ja, er ist echt so die gute Seele auch im Dorf und das Gewissen des Dorfes.
Was meinst du mit
Naja, wenn du was nicht fein findest, da ist ja meistens was dran.
Danke, Spencer.
Also in moralischen Fragen ist er selber auch gegen sich selber sehr streng. Und wenn irgendwas ist, dann ist er quasi die Stimme der...
Und ich glaube, seine Freundlichkeit wird auch gerne mal ausgenutzt, ne?
Ja, das kommt halt dazu, wenn man halt so ist. Aber er kriegt das auch mit und manchmal verbietet er sich's dann auch.
Ich hätte aber eigentlich gedacht, dass das Baumhaus links vom Krater war. Ach, wir gehen ja in entgegengesetzter Richtung.
Genau, du hast nämlich mit dem Eisenbahnwagen angefangen.
Genau.
Also ich fand eher, also zwischen Eisenbahnwagen und Baumhaus hätte ich wahrscheinlich dann auch das Baumhaus genommen. Also zumindest, wenn der Eisenbahnwagen feststeht. So, wenn er natürlich fährt, ist natürlich
das Hausboot ist auch geil.
Hausboot ist auch sehr cool.
Gut, aber wir wollen den Rundgang ja noch beenden. Ich glaube, dann kommt Nepomuks Schloss,
oder? Ja, genau, richtig.
Ja!
Nepomuk ist ein etwas exzentrischer Künstler mit wohl adeligem Hintergrund.
Genau.
Der auf einem standesgemäßen in einem Schloss wohnt und sich dort der Bildhauerei und den schönen Künsten hingibt.
Und irgendwelche Möbel zimmert.
Und schläft und nicht liest.
Genau. Und eigentlich so ein bisschen misanthrop ist.
Das ist kein Grund, mich in meiner Schlossruhe zu stören. Ja. Was willst du?
Also er hat gerne seine Ruhe.
Ja.
Lässt auch ungern Leute in sein Schloss hinein.
Ja.
Er kommuniziert meistens nur durch eine Luke in seiner Tür.
Er hat so ein vergittertes Fenster, von wo aus dem Turm immer runterspricht.
Genau, und außer mit Kasimir, weil er ist ziemlich gut mit Kasimir befreundet und er verbittet sich ja auch, dass man seinen Namen abkürzt. Also wenn einer ihn Nepi ruft, dann sagt er, wie heiße ich?
Genau.
Und da muss man sagen, Nepomuk. Aber Kasimir darf ihn ungestraft Nepi nennen. Also die scheinen, warum auch immer, sehr gut befreundet zu sein.
Und Kasi korrigiert sogar andere Leute, die in Nepis Abwesenheit ihn Nepi nennen. Quasi, manchmal. Dann links davon, jetzt kommt der Dorfintellektuelle, eine Raupe namens Lexi, die in einem Pilz wohnt. Und dort, ich glaube, die ganze Zeit von 1979 bis 2001, als wo die letzte Folge gedreht wurde, an ihrer Lexiklopädie schreibt.
Genau.
Also auf unserer Schreibmaschine irgendwie will er quasi das gesamte Wissen dieses Universums in einer mehrbändigen Exzyklopädie bannen.
Genau, die er nach sich benennt, die Lexiklopädie.
Nun, man kann alles messen. Fieber, Frost, Luftdruck, Weitspucken.
Ja, also er ist wirklich so der Wissenschaftler-Typ, Pedant.
Pedant, also er ist vor allen Dingen pedant.
Er korrigiert immer
Leute. Korrigiert alle Leute, redet sehr geschwollen.
Ja.
Das Poldimeter also, je eines aufgestellt an den Grenzen zu Poldis Reich, zeigt zuverlässig an, ob man am Krater gefahrlos vorbeigehen kann oder nicht.
Und ist heimlich in eine der Zwillinge verliebt. Wir hatten eben noch diskutiert, ob es Mona oder Lisa war. Ich meine, es wäre Mona.
Du hast Mona gesagt, ich sag Lisa. Ja, ich habe da sogar noch, ich kann das belegen.
Es gab Zeiten, da habe ich Lisa geliebt, aber ich wusste nie, ob ich nicht Mona meine Liebe erklärte.
So, ja, dann sind wir schon wieder rum. Wir sind jetzt wieder bei Spencers Studio. inklusive dem Übungsraum und Aufnahmestudio der Queech Boys.
Und Wohnort. Das, also die Queech Boys sind eine Musikkombo, eine dreiköpfige.
Ja.
Die wohnen auch standesgemäß im Studio, in ihren Kulissen.
Die machen immer das obligatorische Lied zum Thema der Sendung, sozusagen. Weil das Ganze ist ja eine pädagogisch orientierte Kindersendung, was man mal mehr, mal weniger stark merkt. Und da gibt es dann immer so einen zentralen Konflikt oder auch irgendwie nur eine tägliche, alltägliche Sache wie Sammelleidenschaft oder sowas menschlicher Natur, die dann in so einem kleinen, schmissigen Lied dann immer noch, was ich immer eigentlich das Langweiligste an der ganzen Sendung fand.
Das stimmt, weil das musikalisch nicht irgendwie so herausragend ist, was die dort von sich geben.
Papaldimeter, Schloss mit dem Gezeter. Kommt er oder geht er?
Ja, manchmal ist es auch, kommt es auch ein bisschen gezwungen rüber, was sie singen. Es gibt zum Beispiel eine Folge, das ist die, wo Spencer seinen Sessel sucht. Hast du die gesehen?
Nee.
Und Elvis und Lulu spielen in ihrem Eisenbahnwagen. Und spielen hat sie fahren... Ja, genau so. Machen einen Zettel dran, nicht stören, wir spielen.
Okay.
Und sie spielen, sie gehen auf Überfahrt über den Atlantik. Und
oh.
Die Queech Boys haben dann die glorreiche Aufgabe, als Kapelle am Kai zu stehen und Musident zum Städele hinaus zu intonieren. So ungefähr.
Einmal muss es vorbei.
Die Queech Boys
sein.
Fangen alle mit K an. Und nicht nur mit K, sondern auch mit Karl. Die heißen nämlich Karl-Heinz, Karl-Otto und Karl-Gustav.
Das war mir noch nie so richtig aufgefallen.
Und ja, sie spielen verschiedene Instrumente. Unter anderem ein Keyboard. Ich habe den letztens auf so einer Fanseite, das können wir auch gleich mal verlinken, ein Video gesehen von einem Menschen, der hat Jahre in Musikforen verbracht, um zu recherchieren, welches Keyboard die Queech Boys spielen.
Okay.
Und hat dann weitere Jahre bei eBay damit verbracht, dieses Keyboard aufzutreiben und hat es dann stolz im Video präsentiert und sagt, das muss natürlich noch umlackiert werden, da fehlen noch drei Knöpfe.
Ach, wie geil.
Ja, es ist offensichtlich auch eine sehr kleine, aber aktive Fanszene unterwegs, was die Hanno Spencer-Sachen betrifft.
Ja, im Wikipedia-Artikel heißt es Kultserie, was ich bisher auch noch nicht so wusste. Aber jetzt beim nochmaligen Angucken einiger Folgen zur Vorbereitung für diesen Podcast muss ich sagen, das ist eine Sendung, im Gegensatz zu gewissen anderen Sendungen, die jetzt beim zweiten Mal gucken, nochmal Interesse bei mir geweckt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist so dieser gesunde Asterix-Mix irgendwie aus Humor für den Kleinen, mit gepaart mit Pädagogik, plus ein paar harmlose Erwachsenenwitze. Also harmlosere Erwachsenenwitze, würde ich mal sagen.
Ja, also wenn Elvis und Ludo da im Eisenbahnwagen spielen und man hört nur das Audio, denkt man manchmal auch so, okay, die machen auch noch was anderes als spielen in diesem Eisenbahnwaggon.
Ich will Stoff kaufen gehen und darf nicht.
Ja, also prinzipiell ist es dann halt immer so und am Ende der Folge ist meistens alles wieder so, bis auf manchmal. Also manchmal kommen auch Sachen drin vor, auf die später nochmal Bezug genommen wird, zum Beispiel als Lexi sich in Mona oder Lisa verliebt.
In Lisa, ich habe gerade bei Wikipedia nochmal nachgeguckt und wir wissen alle, Wikipedia hat immer recht.
Stimmt, das ist ja die...
fälschungssicher.
Es geht eigentlich so, dass die Realität sich nach Wikipedia richtet auch.
So sieht's aus, tatsächlich. Erinnerst du dich an diese, an Stalins Badezimmer?
Kennst du? Nein.
Kennst du?
Ja, da war ich zu besoffen an dem Abend.
Ja, komm, du hast das ganze Wartezimmer von Stalin vollgekotzt damals.
Ja, das.
Nein, wir verlinken das auch nochmal im Beitrag. Es geht darum, dass ein Journalist sich abends mal hingesetzt hat und gedacht, Mensch, der Berliner Volksmund, der hat doch angeblich immer so viele, ja, saloppe Ausdrücke für irgendwelche historischen Bauten. Halt die wie heißt die Goldelse?
Die schwangere Auster,
die dicke Bertha. Die bis nach Paris schießt und diverse andere Sachen. Und er hat sich einfach mal hingesetzt, abends an einem Glas Rotwein und hat dann in Wikipedia-Artikel reingeschrieben, die, welche Allee ist denn das, Elfriede? Ist das die Karl-Marx-Allee, die so gekachelt ist? Die Häuser haben alle meistens Kacheln an den Wänden.
Ach so, da oben.
An den Außenwänden.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und hat er reingeschrieben, ja, die wird im Volksmund auch Stalins Badezimmer genannt, aufgrund dieser Kacheln. Und wollte mal gucken, wie lange das in Wikipedia bleibt. Und es blieb erstaunlich lange drin. Und es fand sogar dann Einzug in diverse Stadtführer. Und diverse Stadtführer, die Touristengruppen durch Berlin führten, erzählten dann auch, dass im Volksmund dieses Ding Stalins Badezimmer genannt wurde. Und er versuchte dann irgendwann, nach einem Jahr oder zwei, diesen Eintrag zu löschen bei Wikipedia, hat gesagt, das habe ich mir selber ausgedacht. Und dann haben sie gesagt, nein, das kannst du dir nicht selber ausgedacht, das steht nämlich hier im Stadtführer. Wobei dieser Stadtführer halt von Wikipedia abgeschrieben hat. Und deswegen richtet sich die Realität tatsächlich manchmal nach den Wikipedia-Einträgen. Genauso wie Philipp Rösler kein Augenarzt ist.
Sehr schöne Geschichte eigentlich. Also Leute, passt auf, wem ihr euer Vertrauen schenkt, welcher Webseite.
Ansonsten muss Wikipedia ja aber auch so ein totaler Despotenverein sein.
Also was teilweise so an Berichterstattung nach außen dringt, bei so, ich sag mal so, die werden ja schon so ein bisschen, die stehen ja schon in der Öffentlichkeit. Und da ist auch so ein bisschen Politik mit im Spiel bei der ganzen Geschichte. Und da gibt's bestimmt eine ganze Menge sickiger, ja, Enzyklopädienautoren zum Beispiel.
Ja, das mag sein.
Die gerade mal in die Arbeitslosigkeit getrieben haben. Da wäre ich auch mal ganz vorsichtig. Also, oder auch wenn es da mal Zoff gibt, und Zoff gibt's immer, und du hältst halt gerade einem, der gerade seinen Wutausbruch hat, ein Mikrofon in die Nase, dann wird er auch schon mal Sachen erzählen, die dann ganz schnell in irgendwelchen Zeitungen landen. Also, Despotenverein, ja, die müssen halt auch gucken, ich meine, die haben ein Vandalismusproblem, natürlich.
Naja.
Also, mittlerweile haben sie es ja auf registrierte Benutzer und sowas, aber stell mal vor, als es vorher war, was für kaputte Typen oder auch einfach nur lustige Jugendliche da irgendwie unterwegs sind und dann, oh, ich kann hier was eingeben. Oh, das nehmen nachher alle ernst. Toll. So, ja.
Oh, ein paddelloses Boot.
Genau, ja. Da fügt sich eins zum anderen, ja.
Ja, nein, aber was man dann so liest auch in diesen, ich lese ja manchmal die Diskussionsseiten auch zu Artikeln.
Ja.
Und da ist manchmal ein ziemlich rauer Umgangston.
Ja, pedantisch, Pedanterie gehört zur wissenschaftlichen Methode dazu. Ohne Pedanterie bist du kein seriöser Wissenschaftler.
Du knickriger Bücherringelwurm.
Ja, so als hätten ungefähr 200 Lexis sich da zusammengetan.
Ja, ja, ja.
Ja, und jeder ist pedantischer als der andere.
Aber so waren die Leute, die vorher die Enzyklopädien gemacht haben, auch. Und wenn die nicht so gewesen wären, dann wären die nicht so angesehen und...
Wobei sich die Leute, die ja die alten Enzyklopädien geschrieben haben, die haben sich auch teilweise Späße erlaubt. Es gibt ja auch in sehr angesehenen Enzyklopädien Fake-Einträge, die durchgeschleppt werden.
Erzähl.
Ich habe aus dem Kopf, was weiß ich es nicht, aber ich verlinke es mal im Beitrag.
Ja, verlinke es mal im Beitrag.
Ich habe das mal gelesen, dass es da so ein paar Sachen gibt, die sich einfach die Leute ausgedacht haben und sich gefreut haben, dass es in der Enzyklopädie drin steht. In Meyers Lexikon oder in Hast du nicht gesehen. Genau, also wir halten fest, nach jetzigem Stand, was haben wir heute, den 22.
März
2014 ist Lexi in Lisa verliebt. Passt ja auch von dem Vornamen.
Zumindest zeitweise.
Laut Wikipedia.
Also im Soundbite haben wir ja gerade gehört oder werden vielleicht noch hören oder auch gar nicht hören, dass er sagt, ich habe sie geliebt.
Es gab Zeiten, da habe ich Lisa geliebt, Lisa geliebt, Lisa geliebt, Lisa geliebt.
Ich habe ja in der letzten Folge gesehen, da wird Lexi, was die Antipathie diesen Charakter gegenüber noch verstärkt hat, zum Umweltschutzbeauftragten des Dorfes benannt.
Ja, sehr
und,
geil.
Er erhält dann so ein klein bisschen Macht und spielt diese Macht halt wirklich auch gnadenlos aus und spielt sich total auf, läuft dann herum, zählt nicht nur die Schmetterlinge und gerät dabei ins Träumen, sondern versucht auch den Leuten vorzuschreiben, welche Bäume sie zu fällen haben oder beziehungsweise nicht zu fällen haben.
Das ist ja total absurd.
Ja, das ist wie aus dem Leben gegriffen, das ist unglaublich. Und die Folge ist 20 Jahre alt, das ist echt unglaublich.
Ja, da sieht man wieder, wie lange sich die Themen halten. Also ich weiß zufälligerweise, auf YouTube habe ich mal Hallo Spencer eingegeben und die erste Folge, die kam, die war das Poldimeter. Die ist wirklich zu schön, da geht es nämlich um die Errichtung eines Überwachungssystems an der Grenze zu Poldis Kraterlandschaft.
Auf Kasis Baumhaus haben wir ein Fernrohr aufgestellt, mit dessen Hilfe Kasi ständig beobachtet, wie Poldi sich verhält.
Weil wir mitten durchs Dorf Grenzen gezogen haben und die Grenzen bewachen und bespitzeln. Da ist der eine und da sind die anderen.
Ja, aber Kasi, das ist doch wegen der Sicherheit.
Also ich find's nicht fein.
Sicherheit hat ihren Preis.
Und dann noch schöner... Mona Blondzopfe Enter, wo halt Lexi ein elektronisches Einwohnermeldeamt
Elvis
natürlich, aufbaut und jetzt unbedingt Details braucht, an denen Hand derer er die Zwillinge unterscheiden kann.
Wenn ich eingebe Alter, weiblich, Haarfarbe blond, wohnhaft Hafen Kai 1,
stimmt,
dann macht der Computer piep, piep und ein Fragezeichen blinkert. Ja.
Und da diese Details ja nicht so offenkundig sichtbar sind für ihn erstmal, fängt halt an, den hinterher zu spionieren.
Dein Balkon eignet sich doch so hervorragend, um die Zwillinge zu beobachten.
Was? Nö, keine Spionage von meinem Balkon.
Und das ist jetzt quasi, also erstmal dieses Anti-Terror-System, Warnsystem, also hier mit Threat-Level richtig, ja, von 1 bis 4 oder von Rot bis Orange.
Bei HF da oben, das heißt hochgradig fresssüchtig, ist das Vorbeigehen strengstens verboten.
Und diese Schnüffelei nach persönlichen, privaten Details, das ist auch wieder sehr aktuell.
Das ist super aktuell.
Und die Daten, die speichere ich dann auf dem Computer.
Das ist ja eine irre lange Liste.
Warum müssen das alle ausfüllen?
Ich dachte, wenn schon, denn schon. Wozu haben wir denn den Computer mit seinem Riesenspeicher?
Aber doch nicht, um das Privatleben der Dorfbewohner zu speichern.
Aber wir erinnern uns ja auch, Mitte der 80er gab es ja die erste Volkszählung,
ja,
wo noch richtig gegen demonstriert
worden
ist.
Da ging es ja wirklich hart zur Sache. Da wurden ja Leute teilweise, diese Volksfrager,
ja,
mit der Pistole an der Tür begrüßt.
Die bekamen Selbstverteidigungskurse zur Ausbildung.
Ja. Da ist die deutsche Bevölkerung auf die Straße gegangen, weil sie gezählt werden sollte.
Also ein Teil davon. Also
zum Teil. Also
ein gewisser Teil. Also
es hat auch in den Medien damals eine riesen Aufregung gegeben. Ich glaube, heute wird das keine Sau mehr interessieren.
Ja, hab ich bei der letzten Volkszählung ja gesehen. Also die war ja jetzt erst vor 2 Jahren.
Ja,
und jetzt halt mit YouTube, Amazon, NSA, Google, Telekom, wer auch immer. Also jeder, der irgendwie Zugang zu persönlichen Daten hat, verwendet die für seine eigenen Zwecke.
In diesem Zusammenhang weise Worte aus Hallo Spencer.
Du kennst die Rechtslage?
Was meinst du?
Du darfst nur die Daten in deinen Computer einspeichern, die Einwohner dir freiwillig sagen.
Ach, weiß ich. Datenschutz.
Ja. Hm.
Ja, das passt jetzt sehr gut.
Ja, auf jeden Fall.
Auch in der gegenwärtigen Zeit. Aber sag schon mal ganz ehrlich, ich habe jetzt, weil ja ich ja jetzt seit 2 Jahren dank meiner Freundin Besitzer eines Smartphones bin und darauf E-Books lesen kann und es ja bei Projekt Gutenberg vor allen Dingen ältere Bücher zum kostenlosen Download gibt, weil man erinnert sich, Urheberrecht erlischt irgendwie nach 90 Jahren des
75, glaube ich,
nach Tod des Autors. Und aus dem Jahre 1500, schlag mich tot, Thomas Morus, Utopia. Eine Erzählung über eine fiktive Insel mit der perfekten Herrschaftsform.
Ja.
Und das Ganze ist eingebettet in einen Brief, den er an einen Freund schickt und halt aus den Umständen berichtet, wie ihm diese Geschichte zugetragen worden ist und wer ihm das erzählt hat. Und dieser Typ, der es erzählt hat, der ist halt sehr welterfahren und kommt rum und hat total philosophisch korrekte Ansichten zur damaligen Zeit. Dann in seinem Rahmenbrief quasi fragt er ihn, warum er nicht bei seiner Weisheit und seiner Erfahrenheit ein Berater der Fürsten geworden ist.
Ja.
Und dann sagt er halt so, warum er es nicht gemacht hat. Wie halt die anderen Berater bei den Fürsten sind und dass sowieso das alles nur Speicherlecker sind, die immer drauf schielen, was der Fürst wohl gerade denkt und das dann versuchen zu loben quasi und dann immer voll auf ihn einschwenken und wie die Charaktere von denen sind, womit die sich beschäftigen. Dass es denen halt nicht darum geht, zum Beispiel das Reich, das sie schon haben, vernünftig zur maximalen Blüte zu bringen, sondern sich möglichst schnell andere Reiche einzuverleiben und so weiter. Dann auch über Diebe und Landstreicher und Verbrecher im Allgemeinen, wie die zu behandeln sein und so weiter. Und sowohl die Sprache als auch die Thematik an sich, die Debatte, die ist heute noch genauso. Die könntest du genauso, das ist aktuell, das Zeug noch. Und das ist 500 Jahre alt.
Manche Dinge ändern sich nie. Auch Fürsten müssten dürsten.
Gerade in zwischenmenschlichen Dingen und Politik ist ja eigentlich vor allem eine zwischenmenschliche Sache. Und damit wären wir bei Hallo Spencer, weil bei Hallo Spencer haben wir jetzt auch gerade schon angedeutet, werden durchaus Themen behandelt, die jetzt in ein bisschen größeren Rahmen fallen als jetzt nur in die Familie oder in die Schule, also was man normalerweise so in Kindersendungen sieht oder in irgendwelche Fantasiereiche.
Genau, also nach dem Motto, putz dir die Zähne nach dem Essen.
Sowas gibt es natürlich auch in
der Richtung. Vor dem Milch trinken.
Und sei nett zu allen und mach deinen Kastaniengrill sauber, bevor du ihn zurückgibst, wenn du ihn geliehen hast.
Ja, und diese Themen halt mit der totalen Überwachung und Umweltschutz und Umweltschutzbeauftragter, das ist moderner oder aktueller denn je. Und das ist auf eine Art angepackt, die kindgerecht verständlich ist, aber gleichzeitig auf einer Erwachsenenebene auch die Sinne anspricht. Also man guckt sich das heute nochmal an, das, was du eben gesagt hast, und denkt so, boah, ey, wie kann dir das damals durch die Lappen gegangen sein? Wie subversiv das teilweise ist.
Es ist auch sehr, sehr locker und beiläufig im Umgangston. Also die Stimmen oder die Dialoge, die klingen so teil improvisiert teilweise und die Sprecher verstellen zwar ihre Stimmen, aber die lesen jetzt nicht vom Blatt ab oder so und die klingen auch nicht so runtergeleiert wie bei den Synchronisationen von amerikanischen Serien teilweise. Also wenn dagegen mal, wie hieß denn diese furchtbare Serie, Doug, Kennst du die noch? Lief auf Nickelodeon oder auf Kika auch mal.
Ja, ja, was für ein Ding? Johnny Bravo?
Nee, nee, nee.
Oh, Mama.
Ja, die war cool. Aber die da kann man auch mal was sagen. Ja,
mal nee, es war wirklich so, um da nochmal ganz kurz rein zu grätschen, ja. Es ist wirklich oft so, dass man sagt, ja, ich geh jetzt mal hier rüber, ja, geh du mal darüber und sowas. Also eine unheimliche Lockerheit der Sprecher, wo man denkt, ja, die denken sich das wirklich teilweise on the fly aus, was sie da erzählen, oder die haben unheimlich viel Spaß bei der Sache einfach.
Ja, man merkt teilweise, wenn zum Beispiel über Mehrdeutigkeiten, die wahrscheinlich jetzt zufällig aufgekommen sind, da jemand kurz stockt und da mal so ein bisschen durchprustet oder so ganz leise und ich denke schon, die hatten Spaß bei der Aufnahme.
Also sie versprechen sich jetzt nicht direkt, aber man merkt irgendwie, sie wollten irgendwie auf was anderes hinaus als das, was sie eigentlich gesagt haben und improvisieren dann einfach so ein bisschen drumherum.
Genau, oder merken, ups, das klang jetzt anders, als ich es gemeint habe.
Ja, also eine sehr angenehme Art. Man ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich hatte ja die erste Folge, die ich seit langen Jahren nochmal geguckt habe, dachte ich so, huch, das klingt aber komisch. Vor allen Dingen mit den teilweise der doch sehr deutlich hörbaren bayerischen Einschlägen hatte ich meine Probleme am Anfang. Vor allen Dingen beim Galactica.
Okay.
Die ja auch mehreren Charakteren die Stimme leiht.
Ja.
Die junge Dame.
Ja.
Und man hört sie aber dann relativ schnell rein. Und man lernt diese Art zu sprechen sehr schnell zu schätzen. Mhm. Und merkt halt manchmal auch dann, ja, wie abgelesen und steif es doch woanders klingt. Also ich glaube, wenn ich jetzt als Vergleich jetzt die deutsche Sesamstraße ranziehe, das war doch anders.
Der Elvis, der hat zumindest vom Tonfall her Schwäbisch einen Einschlag. Was sagt er?
Nee, das war Karl Gustav aus den Quietsch Boys.
Der, nee, ich meine Elvis. Die Leute sind verwöhnt! Irgendwie.
Ist ja unglaublich, was die Leute so wegschmeißen.
Ja, denen geht's so gut.
Vor allem, wenn er so seine Beamtenanfälle kriegt, hatte ich das Gefühl.
Elvis hatte, glaube ich, am Anfang eine relativ dunkle Stimme und ist dann aber sehr kreischend geworden.
Das wechselt teilweise sogar innerhalb von einer Sendung, aber ich glaube, bis auf Spencer und Nepomuk und ein paar andere hatten alle auch unterschiedliche Sprecher im Laufe der Zeit. Die haben alle gewechselt, mehr oder weniger. Da hat sich auch ein bisschen der Charakter mit der Figuren dann teilweise ein bisschen geändert. Aber die sind also nie aus der Rolle gefallen oder so, sondern das war dann, wie gesagt, zum Beispiel Kasi, der Baumhausbewohner mit dem Kastaniengrill, der war da manchmal ein bisschen, hat sich manchmal ein bisschen mehr ausnutzen lassen in seiner Gutmütigkeit und manchmal auch ein bisschen weniger.
Und Armin Maywald war bei der Entwicklung auch mit involviert.
Kennen wir aus Sendung mit der Maus.
Der Armin, der uns immer zeigt, wie Sachen funktionieren.
War das der mit dem grünen Pulli?
Nein, das ist Christoph.
Ach, das ist Christoph.
Richtig. Das ist der Gute. Armin ist der nicht so gut ist.
Das ist eine harte Wertung.
Es ist wirklich eine harte Wertung, aber gerechtfertigt meiner Meinung nach. Also Christoph macht das Ganze, finde ich, kindgerechter.
Okay.
Während Armin dann so hingeht und sagt, hier sieht man, wie man das und das macht. Und hier sieht man, da kommt das raus. Und also Armin ist dann mehr dieser Typ, der sagt, okay, hier ist eine Maschine, da geht halt vorne was rein und hinten kommt was raus. Was sich irgendwann ein bisschen totnudelt. Und Christoph geht da halt ein bisschen kreativer an seine Beiträge ran und bindet die jungen Zuschauer auch mehr ein. Spricht die auch direkter an, als Armin zum Beispiel.
Mag sein.
Ja, ja, das mag nicht nur sein, es ist so, behaupte ich es einfach mal. Und Jochen Busse hat teilweise Texte geschrieben für Hannes Spencer.
Nein.
Ja, vor allem für die Lieder der Quietsch Boys, die dann nicht genommen wurden. Das war dann vielleicht doch etwas zu subversiv, selbst für Hannes Spencer-Verhältnisse.
Da kommt einer mit 5 Mark anspaziert und mit dem einen 5 Mark Stück wird dann so viel gekauft und verkauft, hin und her. Sag mal, wie gibt's denn sowas?
Tja, Elvis, das ist die Marktwirtschaft.
Das mag sein.
Ja, aber ich meine allein schon die Behausungen der Spencer-Leute in Spencerdorf zeigen ja schon so ein bisschen davon, dass da ein alternativer Geist weht. Also keiner hat ein vernünftiges Haus.
Keiner hat eine vernünftige Familie.
Mit einem Vorgarten, keiner hat eine vernünftige Familie. Das ist alles so. Der eine wohnt im Hausboot, der andere wohnt auf dem, im Bauwagen, der andere im Baumhaus. Gut, Nepomuk hat ein Schloss, aber ist
auch Künstler.
Also ist auch Künstler, total verschroben.
Ja, stimmt schon.
Spencer wohnt angeblich in der Stadt und kommt nur zu Besuch. Ist aber gleichzeitig offensichtlich der Boss. Also es rennen ja alle zu Spencer, wenn sie irgendwas haben wollen.
Ja, bezeichnet sich ja sogar selber als Boss des Dorfes an einer Stelle.
Hat aber gleichzeitig auch ein bisschen Respekt vor Nepomuk.
Ja, er wischt sich ja nicht ein, so, ne? Also wenn man das jetzt echt mal so auseinandernehmen würde, so von wegen, wie wenn das echt wäre, dann ist es ja schon echt eine ziemlich coole Situation hier. Quasi der Bürgermeister hat Kameras ins ganze Dorf und moderiert das Geschehen sozusagen, ja. Er greift ja meistens, also wenn er eingreift, dann entweder wenn es irgendwie droht, katastrophal zu enden, und auch gerade eben die Sendung gesehen, wo sich Nepomuk Bücher von Lexi ausleiht, damit sein Bett abzustützen.
Die habe ich auch gesehen gestern.
Die Lexiklopädie, die an ihr schreibt, ja, und er sagt ihm natürlich nicht, dass das, dass er die nicht lesen will, die Bücher. Und das sieht Svenza natürlich auch auf seinen Monitoren und sagt, und Nepomuk kommt dann sogar bei ihm vorbei und will alle Dorfbewohner über seine Konferenzschaltung, er kann also quasi auch telefonieren über dieses Bildschirmsystem mit den Mitbewohnern, die Dorfbewohner zu ausrufen, dass sich jeder ein Buch ausleiht, weil Lexi ihm nur eins ausleihen wollte, er braucht aber drei oder vier für sein Bett.
Zwei Spannen braucht er.
Zwei Spannen breit, genau.
Ist auch, kein Kind kann was mit Spannen anfangen.
Wahrscheinlich ein Bildhauermaß, hatte ich mir mal gedacht. Aber sich trotzdem dann über Aufregung, über Überwachungssysteme und über Spionage aufregen.
Ja, also ich finde, jetzt in der, als Kind hat mich, fand ich das wahrscheinlich eher faszinierend, aber jetzt auch bevor ich die erste Folge nochmal geguckt habe, dachte ich so nach, Mensch, da war doch irgendwie, dass der Spencer überall Kameras hatte und überall hin switchen konnte.
Genau.
Wie geht das zum Beispiel, Sebastian?
Und weiter geht es beim Baumhaus.
Genau, also er schnippt dann mit den Fingern und dann wechselt die Perspektive, das Bild dann ans Baumhaus oder was weiß ich wohin. Wohin hat Spencer gerade das gerne möchte. Und das fand ich doch relativ verstörend, irgendwie diesen Gedanken. Wobei natürlich in der Sendung kaum drauf eingegangen wird.
Ich muss sagen, ich habe als Kind alles hingenommen. Ich habe so viel verstörenden Kram gesehen. Also ich meine, keine Ahnung, Gummibären oder sowas. Das ging ja noch. Was waren wirklich verstörend? Teilweise die Einspieler bei der Sesamstraße fand ich verstörend. Ernsthaft jetzt. Also ernsthaft? Vor allen Dingen, ja, wo sich so Farbflächen irgendwie hypnotisch über den Bildschirm und dann immer so ein Psycho-Jazz-Chor. Eins, zwei, drei, vier. Badabadabadaba. Und wieder Farbkreise, die irgendwie wahr waren über den Monitor. So ein Kram. Oder teilweise verstörend aus.
Ich habe relativ früh Wenn der Wind weht geguckt zum Beispiel.
Das war natürlich auch verstörend.
Ja. Das ist auch ziemlich verstörend, und dieses da mit diesen Zwergen, die durch die Zeit reisen, wo die Eltern am Schluss das verbrannte Stück Fleisch sind.
Time Bandit. Aber wir greifen schon wieder auf eine unserer zukünftigen Folgen.
Ja, wir wollten Sachen mal besprechen, die wir eigentlich zu früh gesehen haben.
Beziehungsweise die uns wirklich nachhaltige Albträume beschert haben.
Ja, und da zählt Time Bandits durchaus zu.
Ach ja.
Schauder. Wie kommen wir jetzt von Time Bandits eigentlich? Achso, die Videoüberwachung im Dorf.
Die Videoüberwachung,
genau, im Dorf. Und Spencer als Putin des Dorfes sozusagen.
Als wohlwollender Despot, würde ich mal sagen.
Der offensichtlich aber auch sehr oft dann irgendwie als doch relativ hilflos agiert und dann Protestzüge organisiert. Basteln die dann irgendwelche Plakate und ziehen dann durchs Dorf.
Ging das von ihm aus? Ich glaube, es ging noch nicht mal von ihm aus.
Aber er hat sich dann immer angeschlossen. Also
er
steht nicht über den Dingen.
Er hatte manchmal so aktionistische Anfälle, die dann teilweise noch zurechtgerückt werden müssen. Aber er hat ja noch den Pfarrer und den Lehrer, den Lexi und den Kasi als, ja, das sind eigentlich so die anderen Erwachsenen im Dorf. Weil ich habe gerade mal drüber nachgedacht. Also Poldi ist ganz klar, der wird als Kind dargestellt, mehr oder weniger. Ja. Gut, Nepomuk ist eigentlich auch ein Erwachsener, mehr oder weniger. Mona und Lisa sind noch ein bisschen zu schwachsinnig für Erwachsene.
Ach, wissen Sie, ist alles so schön bunt hier, ich kann mich gar nicht entscheiden.
Also die sind auch zu albern und kichern die ganze Zeit rum, die sind eigentlich auch mehr Teenager. So, hatte ich das Gefühl.
Ich mag die.
Ich mag die auch gerne, klar. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Lulu ist so ein bisschen verhuscht, habe ich teilweise das Gefühl. Die ist halt so diese Mode-Tussi da so ein bisschen. Die hat schon mit ihren Tüchern und ihren Stoffen da zu tun.
Genau.
Guck mal, Seide. Guck mal, unsere neue Dorfflagge ist pink in pink. Und damit wird das ganze Dorf zugehangen.
Sehr oft.
Ja, sie ist halt mit ihren Klamotten.
So. Ja, irgendwie das, schon.
Ist halt ihr Ding.
Diese Folge, wo sie verreisen, was ich eben gesagt habe,
ja,
das sagt ja auch so viel. Dann machen sie so Fantasiereisen. Und Elvis läuft dann erstmal zum Aushang und guckt nach, wann der Zug fährt. Und er sagt dann halt, ach, guck mal, unser Intercity fährt dann und dann nach Hamburg Hauptbahnhof.
Wir spielen, wie Kinder spielen, oder?
Wir spielen Fantasiereisen über den Atlantik und Elvis guckt dann erstmal, wann der Zug fährt.
Also so, ach so, so kleines,
ein bisschen kleinbürgerlich pedantisch und so.
Ja, das ist seine Rolle. Das muss man so sagen. ja, also wie gesagt, Kasi ist das Gewissen im Dorf. Also bei Konflikten wird auch oft auf das gehört, was er sagt. Ansonsten ist Spencer der Richter, kann man so sagen. Oder der Schiedsrichter.
Ja.
Also oft kommen wirklich Leute zu ihm: Spencer, wir haben hier das Problem, der will das und das und ich will das und das und so weiter. Aber wenn es gar nicht mehr weitergeht...
Ach, die Brücke wollte ich gerade bauen.
Dann baue sie fertig.
Ja, kommt die Person, die, glaube ich, keiner leiden kann, nämlich die intergalaktische Fee, die Deus Ex Machina.
Quasi Jean-Luc Picard hat schon die ganze Zeit in weiblicher Form über diesem Universum gekreist. Und wenn alle mit ihrem Latein am Ende sind, Spencer ist ja teilweise auch mit einbezogen in die Konflikte, dann wird plötzlich, meistens in Paulis Kraterlandschaft, ein Lied angestimmt und ein übernatürliches Wesen auf einer glitzernden Wolke schwebt vom Himmel, als quasi die ultimative Instanz da irgendwie Galactica.
Ja, Galactica konnte ich nie mich mit anfreunden, auch als Kind nicht. Das hat mich immer gestört. Dieser intergalaktische Content, der stört einfach. Also du hast dieses Runddorf und dann kommt eine Außerirdische. Was soll das?
Ja, ich verstehe dich vollkommen. Bei mir war es meistens so, dass ich dann froh war, wenn sie die gerufen haben. Weil meistens haben sie sich immer gestritten. Das konnte ich nicht gut leiden als kleines Kind. Und ich wusste immer, sobald, egal was, wie schlimm es gerade ist irgendwie, wenn Galactica gerufen wird, dann kommt wieder alles ins Lot, so mehr oder weniger. Ich glaube, es gibt sogar eine Folge, wo die ständig rufen. Und dann ist sie irgendwann genervt und kommt nicht mehr.
Ja, und Nepomuk kann sie auch nicht leiden, so richtig.
Stimmt, der hat sogar irgendwelche bösen Schimpfwörter für sie.
Ja, irgendwelche intergalaktische Schnäpfe oder sowas.
Oder Hupfdohle. Oder
also der kann die gar nicht leiden und ich las auch dem Letzten, dass gewisse Leute im Cast sich immer geweigert haben, mitzusingen, wenn Galactica gerufen wurde. Galactica musste immer in Reimform und als Lied gerufen werden.
Was ich mal schön fand, weil die ersten zwei Verse standen ja schon fest, die rufen nicht Galactica, von fernen Stern Andromeda, und die anderen waren immer ans Problem angepasst und alle haben es trotzdem gleichzeitig aus dem Stand gewusst, was sie rufen sollen, und es hat sich auch immer gereimt.
Ja, ich meine, es gibt ja so gewisse Reimschemata und Standards aus dem Reimlexikon, wie Herz und Schmerz und Kriechen und Riechen, Fire, Desire.
Ja, aber die kannten anscheinend alle Bewohner dann von dem Dorf auch.
Wenn ich ein Schlagerlied höre, das erste Mal, kann ich auch in 90% der Fälle den korrekten Reim erraten, bevor ich ihn höre.
Ja, okay, stimmt. Aber stell dir vor, du müsstest jetzt mit 10 Leuten zusammen gleichzeitig ein neues Lied singen. Und dann sollte ich alle das Gleiche singen und es muss sich reimen.
Ja, und dann hat Galactica aber auch noch einen Antagonisten, den ich immer total toll fand, der aber nur ein paar Mal da war. Nero.
Richtig.
Diesen kleinen Teufel.
Der hat auch nie viel gesprochen. Der war einfach nur böse.
Der hat, glaube ich, immer nur sowas in der Art wie Hex gesagt oder gelacht oder so.
Gekichert irgendwie hat er, glaube ich. Ein schwarzer Drache. Also quasi so ein bisschen wie Poldi, also vom Gesicht her, aber bloß in schwarz.
Genau, und der hat dann, was weiß ich, die sorgsam geordneten Filmrollen von Spencer durcheinander gewürfelt.
Ja, so ein Einzelmännchen.
Genau, und den fanden angeblich die Kinder zu scary und deswegen haben sie ihn dann irgendwann rausgenommen.
Also ich fand den damals gut.
Ja? Ja, ich fand den damals geil. Also
ich fand den gruselig, wahrscheinlich auch, weil er nie was gesagt hat. Oder nicht richtig was gesagt hat und immer so plötzlich, ja, halt so böse Sachen getan hat irgendwie.
Ja, aber ich finde, wenn man schon einen omnipotenten Charakter einführt, dann muss der auch einen Nemesis haben.
Ja, das stimmt.
Kein Luke Skywalker ohne Darth Vader.
Vom Writing her natürlich total entscheidend.
Ja, definitiv.
Weil manchmal muss der Konflikt ja auch von außen reingetragen werden.
Ja.
Aber oft reichen dazu ja schon die Charaktereigenschaften der Dorfbewohner.
Aber es wurde eigentlich auch nie langweilig so richtig. Also
nee, das war vielseitig. Also das war auch... zum Beispiel, wenn die Quietschis ihr Lied gesungen haben, das war immer in einer anderen Kulisse. Und die war dann immer das Bühnen-Stage, wie nennt man das? Die Bühnenshow, die war quasi immer dann auch zum Lied passend noch eingerichtet. Oder vielleicht auch nicht unbedingt zum Lied passend, aber immer was anderes.
Ja, das stimmt.
Mal ein Meer aus Luftballons, dann hatten sie irgendwie mal so Klamotten wie so graue Anzüge wie die Beatles an oder sowas in der Richtung. Und dann gab es Transparente, die da drunter gelassen wurden, mit irgendwelchen Bildern drauf gemalt, die dann irgendwie Dorfbewohner gezeigt haben aus der Geschichte. die haben sich ja schon Mühe gegeben. Und die Kulisse an sich fand ich auch toll. Haben die es eigentlich so gemacht, dass sie das im Kreis gebaut haben und die Kamera in der Mitte? Weil man sieht in manchen Folgen tatsächlich einen Schwenk durchs komplette Dorf durch. Also auch sieht man gern mal Charaktere, die halt einfach mal durchs Dorf gehen und die Kamera folgt denen dann die ganze Zeit.
Ich glaube ja, dass sie es am Ende so gemacht haben. Ich meine, mich erinnern zu können, gelesen, dass es am Anfang noch nicht dieses Runddorf war und dass man dann irgendwann aus organisatorischen Gründen gesagt hat, okay, man muss halt irgendwie eine Reihenfolge sich jetzt mal überlegen, wo was positioniert ist in diesem Dorf.
Ja.
Und am Anfang war das noch etwas wüst durcheinander. Oder? Und klar, ich kenne die Szenen ja auch, wo die Leute dann irgendwie durch die Gegend latschen.
Sascha.
Sebastian.
Welcher war dein Lieblingscharakter?
Ha, das habe ich ja auch stehen.
Frage. Oder soll man noch ein bisschen die Politikstruktur da, das soziale Gefüge noch ein wenig genauer analysieren?
Da wollte ich noch irgendwas zu gesagt haben, zu den sozialen...
Lach mir auf der Zunge.
Und zwar ging das irgendwie schon darum, dass ja der Spencer... Dass sich eigentlich alle, weil du die Queech Boys gesagt hattest, die sind sich ja bewusst, dass sie in der Kulisse agieren und dass der Spencer in einem Studio ist. Und scheint irgendwie auf dieser Metaebene irgendwie auch so zu sein, dass die alle irgendwie wissen, dass die Teil dieser Show sind.
Ja.
So kam es mir jedenfalls immer vor. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ich überlege gerade, ob ich da irgendwie was Vergleichbares irgendwie aus dem Bayerischen Rundfunk kenne, wo irgendwie so ein alter Mann Geschichten erzählt irgendwie und dann wird immer quasi umgeschaltet zu den... Ja, das ist eigentlich das ist quasi das Erzählerschema, bloß der Erzähler ist irgendwie Teil der Handlung.
Das Konzept finde ich einfach immer noch nach wie vor genial. Und ich finde die Kulissen wirklich auch total liebevoll. Also dieses und Baumhaus.
Man wollte da eigentlich direkt reinziehen, so ein bisschen.
Ja, das Gefühl. Ist total schön. Ja, aber Lieblingscharakter ist eine gute Frage. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Also ich weiß zumindest, dass ich Elvis nicht so unbedingt leiden kann und Lexi. Ja. Und Kasimir ist mir ein bisschen zu nett. Die Queech Boys, also ich tendiere so momentan so ein bisschen natürlich aufgrund des Berufs zu Spencer und
der Boss
und zu Nepomuk. Also Nepomuk mag ich eigentlich auch. Und Kasimir, Poldi.
Poldi. Mhm.
Ich mag irgendwie Poldi total.
Mhm.
Den schönsten Jugenddrachen der Welt.
Ja. Das ist mal komplett mal gegensätzlicher Meinung, weil meine Charaktere, Lieblingscharaktere sind, glaube ich, doch Kasi und Lexi. Und ich glaube, mit Mona und Lisa hätte ich was angefangen, irgendwie, wenn ich älter gewesen wäre. Ja. Aber ich hätte sie nicht sein wollen, quasi.
Ach so.
Ich weiß nicht. Spencer, ich meine, das war irgendwie der fiel ja so ein bisschen aus der ganzen Sache raus. Und außerdem, Moderator halt.
Aber apropos Moderator und Studio, wir haben eben schon im Vorfeld drüber gesprochen, die Rohrpost. Das Dorf hat ein Rohrpostsystem.
Ja.
Eins kommt ja im Studio an in Form eines Fragezeichens. Da landet auch ab und zu eine Rohrpost drin.
Ja.
Ich kann mich aber jetzt irgendwie wirklich aktiv nicht mehr daran erinnern, dass andere Bewohner an dieses Rohrpostsystem angeschlossen waren.
Ich meine wohl eigentlich. Oder hat er sich daraus immer nur seine Filmbeiträge irgendwie geben lassen? Das gucken wir noch, müssen wir mal nachgucken, keine Ahnung. Ich meine, die hätten teilweise in ihren Wohnungen da auch Rohrpost-Terminals quasi.
Das ist auch total abgefahren, aber damals gab es ja auch noch Rohrpost-Systeme. Ich kann mich daran erinnern, dass dann irgendwie im Allkauf damals die Kassen ihre Geldplompen per Rohrpost abgepfeffert haben immer. Fand ich mal total faszinierend.
Und die haben auch mal so ein Geräusch gemacht in der Serie, ein ganz eigentümliches.
Ein sattes Fump.
Ein sattes Fump. Ich weiß nicht mehr, wie es klingt. Also, es hatte so ein paar ganz spezielles Sounddesign. Der Aufzug von Kasis Baumhaus zum Beispiel. Der hatte so ein ganz einprägsames Geräusch.
Das stimmt. Können wir mal einspielen. Ja, wunderbar, das Sounddesign. Was ich mich ein bisschen gewundert habe, oder was irgendwie auch ein Thema war, oder ein Grund war, dieses Thema in den Podcast zu hieven, war ja nicht nur, dass wir ganz gute Erinnerungen an Hallo Spencer haben, sondern dass Hallo Spencer auch eines der wenigen deutschen Exportprojekte war.
Ich las gerade, man guckt es heutzutage in China.
Ja.
Und also, in den USA.
Was mich dann total gewundert hat, weil Hallo Spencer für mich so typisch deutsch ist.
Ja.
Also die Charaktere da mit Elvis und...
Ja, aber das Format war seinerzeit um Lichtjahre voraus.
Weil auf jeden Fall.
Zum Beispiel der Hallo Spencer, das könnte auch ein Late-Night-Moderator sein. Oder so ein Radiomoderator, ich weiß nicht. Aber so locker irgendwie so eine Sendung zu präsentieren, das hatte in der Realität hatten wenige Leute drauf im deutschen Fernsehen, wenn überhaupt niemand.
Das
lief zu der Zeit. Hier Hans Rosenthal, der war jetzt nicht unbedingt so locker flockig von der Stange weg, der war ja auch eher so der Elvis-Typ. Thomas Gottschalk ist gegen Spencer verkrampft. Hat einen Stock
im
Hintern.
Das stimmt.
Ronnys Popshow, das war ein Affe. Das zählt nicht.
Also ich finde, man könnte Hardo Spencer nochmal im Realfilm verfilmen. Das hätte irgendwie was.
Hardo Spencer the Motion Picture, also mit richtigen Schauspielern meinst du?
Ja, oder? Genau, mit richtigen Schauspielern. Wobei zum Beispiel Peter Lustig wohnt ja auch im Baumhaus. Nee, im Bauwagen. Nee,
im Bauwagen. Ja, das fand ich auch cool, im Bauwagen wohnen.
Das sag ich ja, das war damals, es gab, glaube ich, was beim Fliegenden Klassenzimmer, war auch einer, der im Bauwagen wohnte. War das so?
Und Carlsson unterm Dach wohnte in einem Art Baumhaus auf dem Dach halt.
Das war halt irgendwie damals, in den 80ern.
Vielleicht ist das einfach generell ein
Kind. Das Aussteiger-Symbol, der Bauwagen.
Oder spricht einfach Kinder generell an. Vielleicht stellt man sich als Kind trotzdem gerne vor, man wird irgendwie, ich meine, Baumhaus ist geil, alle Kinder lieben Baumhäuser. Ja. Eisenbahnwagen sind cool.
Jedenfalls wurde, lese ich hier im US-amerikanischen Markt, die Folge doch etwas beschnitten und am Schluss gab es nochmal ein Sprechgesang, ein Rap. Rap.
Jetzt wüsste ich mal gerne, ob diese Antiterror-Alarmsystem-Folge da gesendet haben oder
wahrscheinlich
nicht.
Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Und Hallo Spencer hat den Vornamen Hallo bekommen, damit man halt sich nicht wunderte, dass da hinten Hallo Spencer steht.
Ja, der hatte so ein Neonröhrenschild in seinem Studio hängen.
Hi, Poldy.
Hello.
Look, I know you're hungry, but I thought you might want to come down here and check out your mail before you find someone to eat.
A letter? I got a letter?
You sure did, and it came all the way from China.
Thanks, Hallo. I'll be right there.
Ja, ruhig. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Achso, gerade nochmal zu.
Aber den, hallo.
Das habe ich gerade vorhin vergessen, zu den Lieblingscharakteren nochmal zurückzukommen. Ja. Okay, du sagst Spencer berufsbedingt bei dir. Nepomuk? Warum Nepomuk?
Ach, ich mag diesen. Vielleicht bin ich auch ein kleiner Misanthrop, ich weiß es nicht.
Aber merkt man dir so eigentlich selten an.
Das stimmt.
Also du bist nicht so grummelig wie er irgendwie. Also der lässt sich ja raushängen.
Du hast mich noch nie vom ersten Kaffee erlebt.
Doch,
du
hab ich schon. Dann bist du aber auch anders. Dann bist du mehr verschlossen, würde ich jetzt mal sagen. Also du bist ja nicht so ab und zu langsam mal raus, aber der Nepomuk hat so eine grummelige Grundhaltung, die auch ständig eigentlich, auch wenn er freundlich ist und gut gelaunt eigentlich raushängen lässt.
Hallo Nepi!
Wie heißt ich? Ich heiße Nepomuk und ich hab dir schon mal gesagt, dass dein Sessel nicht bei mir ist.
Aber ich wollte doch nur... Also es darf ja wohl nicht wahr sein.
So wie ich den Nero eigentlich gemocht habe, mag ich eigentlich gerade in Serien etwas düstere
Charaktere. Ah, verstehe. Ja, ich habe mich immer nach Harmonie und ja, Harmonie halt gesehnt, wohl immer schon instinktiv und deswegen mochte ich den Kasi. Weil der halt, der war auch immer so vernünftig irgendwie, aber andererseits auch irgendwie sehr emotional sensibel und der hat immer sehr viel Wert so auf Freundschaft sowas gelegt, das fand ich immer.
Ja, das ist nicht falsch.
Sehr toll.
Nur zu viel Harmonie wird irgendwann langweilig.
Natürlich, klar.
Also Spannung entsteht ja nur durch Konflikt.
Sicher, aber unter den Gesichtspunkten habe ich das als Siebenjähriger noch nicht so wahrgenommen. Ich meine, sieht man im Fernsehen ansonsten immer irgendwelche Kriege und Gewaltkonflikte und Terror und keine Ahnung, was damals ja auch schon die Flugzeugentführungen und
Gotland.
Genau.
Gedöns.
So ein Kram und so. Und im Erwachsenenfernsehen die ganzen Krimis und die ganzen Morde und so weiter. Und
also du meinst, man hätte sich in der Krim jetzt hinstellen sollen und Galactica rufen. Ein Lied einstimmen, um Galactica zu rufen.
Vielleicht hat das sogar jemand versucht. Nee, aber ich glaube, Nepomuk hätte auch nicht so viel ausgerichtet.
Der hat, glaube ich, irgendwo noch ein Schloss auf der Krim.
Und ich glaube, Putin ist dieser schwarze Drache. Oder Obama, man weiß es nicht.
Boah.
Nee, ich glaube jetzt sowieso nichts mehr.
Nee, ich glaube so. Ich
das als erste Opfer der Wahrheit und so weiter.
Genau, das erste Opfer jedes Krieges ist die Wahrheit.
Ja. Und
wir befinden uns seit Jahrzehnten im Krieg.
Und Lexi hat halt wirklich so meine nerdige Ader getroffen, muss ich sagen. Also,
ja,
dass
gut,
der immer
das
so alles wusste und so weiter. Ich will das ja auch gar nicht jetzt irgendwie werten oder so, oder dass der wirklich jetzt der ist besser ist als die anderen Charaktere.
Ja, aber mir geht ja irgendwie schon mittlerweile ganz schön auf den Sack, weil ich einfach genug Leute kenne, die genauso sind wie Lexi. Und das muss ich nicht auch noch in der Serie haben.
Stimmt, andererseits kenne ich, glaube ich, keinen, der so ist wie Kasi.
Ja, ja, gut, das ist natürlich das Ideal.
Wenn die Leute manchmal ein bisschen mehr so denken würden. So, der denkt ja auch mal sehr kollektiv, so direkt immer so kategorischer Imperativ und was ist für alle richtig und so weiter.
Mir wird schon reichen, wenn die Menschen überhaupt mal denken würden.
Obwohl, wenn Leute, die es nicht gewohnt sind, plötzlich anfangen zu denken, da kommen meistens auch ganz furchtbare Sachen bei raus.
Das stimmt auch wieder.
Das ist, man muss sie halt vorher lange genug Hallo Spencer gucken lassen, von irgendwelchen echten alternativ-linken Pädagogen geschrieben, die... die einem beibringen, dass man doch ein bisschen dankbar sein soll, wenn ein Schüler für umsonst Nachhilfestunden gibt, dass man dann zu denen nach Hause kommt und nicht sagt, nee, du kommst aber zu mir in die Kraterlandschaft zum Beispiel.
Genau, und den Kastaniengrill nicht sauber macht.
Und den Kastaniengrill nicht sauber.
Jedenfalls ist die Serie 2001 eingestellt worden.
Hat sich vielleicht auch ein bisschen totgelaufen. Also es gab ja viele Veränderungsversuche vorher.
Ja, man hat da versucht, neue Charaktere einzuführen.
Und die Location komplett zu ändern.
Mal gab es ein paar Folgen, die in der Stadt gespielt haben.
Aber die habe ich schon...
Da gab es also, wie eine Puppenwerkstatt. Dann gab es später noch einen Außenreporter, der dazugekommen ist.
Also das war eine Zeit, da war ich ja endgültig rausgewachsen aus dieser Serie.
Und da kann ich auch wirklich überhaupt nichts zu sagen, weil ich kenne wirklich nur das klassische Runddorf. Also,
es gibt insgesamt
mit den klassischen Charakteren
250 Folgen.
Genau.
Und auf einen Zeitraum von
79 bis 2001 wären 32 Jahre.
32 Jahre.
Nee, 22.
2009 wären es 30 Jahre gewesen.
Rechnen wir 80 bis 2000 wären 20 Jahre.
Plus 1.
Plus 1 plus nochmal 1. 22 Jahre.
Mein Gott. Wir sind beides Ingenieure eigentlich. 22 Jahre, 250 Folgen. Das sind
175 Folgen.
Wie viel? 275?
175.
275. Das heißt, pro Jahr knapp 11 Folgen, 12, 13 Folgen. Nee, du, Division im Kopf, das kann ich jetzt in diese späte Stunde.
Das muss auch nicht sein.
Viertel nach 11.
Das würde die Hörer auch überfordern.
Es war auf alle Fälle jetzt nicht so die Massenproduktion. Also ich glaube, bei Sesamstraße waren sie nachher bei Folge 1400 oder irgend sowas, wo ich dann nochmal als Jugendlicher reingeschaltet habe.
Genau.
Nicht so bei Hallo Spencer.
Bei Lindenstraße auch nicht.
Nee?
Warte mal, Lindenstraße läuft einmal die Woche. Ist auch irgendwie 85 gestartet und ist jetzt irgendwie weit über die 1000. Also kann man davon ausgehen, dass Hallo Spencer maximal im 2-Wochen-Tonus produziert wurde.
Aber höchstens, eigentlich eher so im Monatstonus.
Vermutlich dann mit Staffelpause.
Genau, und nicht Lindenstraße kommt immer noch jede Woche, ne?
Ja, genau.
Krass.
Ingenieure bei der Arbeit. Rechnen.
Logische Schlussfolgerung. Zweistellige Zahlen verrechnet. Also es ist spät, es ist wirklich spät.
Wer Hallo Spencer immer noch sehen will, hat dazu auch, glaube ich, manchmal in diversen Dritten die Gelegenheit.
Ich las gerade, es lief auch schon bei Kika.
Oder bei Kika. Nickelodeon ist es auch schon mal gelaufen. Oder derjenige fährt einfach in den Heidepark Soltau.
Das ist
seit 2004 eine Hallo-Spencer-Show gibt.
Das haut mich jetzt vollkommen vom Senkel, dass da echt eine Live-Bühnenshow gibt sozusagen. Ja?
Du warst vor wenigen Jahren erst in Soltau, aber hast es verpasst, diese Hallo-Spencer-Show zu besuchen.
Ich habe da nichts von mitgekriegt.
Du warst ja auch in der Therme. Das ist entschuldigt. Das ist ja fast wie Poldis Kessel. Kraterlandschaft, wenn man da in der Therme sitzt.
Stimmt. Aber ja, erzähl mal weiter.
Ja, aber der liebe Raphael vom WhoCast, der war mit Harald vom WhoCast tatsächlich bei dieser Hallo Spencer Show im Heidepark Soltau und hat uns zugesichert, ein MP3 aufzusprechen. Er hat aber das gleiche Problem, was wir nämlich heute haben. Er hat nämlich gerade kein Aufnahmegerät zur Hand. Und hat gesagt, er liefert es auf jeden Fall noch im Laufe dieses Wochenendes.
Das ist ja eine wahre Epidemie, die sich hier gerade ausbreitet
unter
Podcastern.
Oh, der gleiche Hersteller. Nicht nur, dass alle Podcaster zurzeit Rückenprobleme haben.
Und alle denselben Komponisten für ihre Musik.
So sieht's aus.
Sondern auch
Die Aufnahmegeräte gehen flöten. Was uns jetzt natürlich vor das große Problem stellt, wir wissen nicht, was er sagen wird.
Mach mal einfach den Abspann gleich und dann knallen wir es dahinter.
Ich weiß nicht, ich würde vielleicht sagen, wir senden es jetzt und tun einfach so, als würden wir dann schlaue Kommentare abgeben dazu.
Ja, ich weiß nicht, das ein bisschen mehr von unserem Teil abzutrennen, das wird auch für den Zuhörer auch irgendwie besser, findest du nicht?
Naja, aber andererseits stört es ein bisschen den Flow, wenn man das jetzt einfach hinten ranhaut.
Ja, das ist so typisch
für mich. Das gehört jetzt zur Sendung, Sebastian, ja, aber, das kann man doch nicht hinten ranhängen.
Seit du Medienkram gedönst, da studiert hast, ja, da denkst du immer, du wüsstest immer alles, was sowas angeht.
Ja, natürlich. Weiß ich das. Das ist dann ganz logisch. Also wenn man das hinten ranhängt, dann ist das ja ein Teil der Sendung. Das kann man nicht einfach machen.
Also ich weiß nicht, ich finde, also von meinem künstlerischen Empfinden her kommt auch das überhaupt nicht hin.
Ja, so kommen wir jetzt aber nicht weiter, Sebastian. Nee, was machen wir denn jetzt?
Ich glaube, da bleibt uns nur noch eins zu tun.
Auch das noch.
1, 2, 3. Wir rufen dich, Galaktika.
Vom fernen Stern Andromeda. Wir haben hier ein MP3 zur Show. Das wollen wir senden, wissen nur nicht wo.
Aber Jungs, das ist doch kein Problem. Ihr könnt doch erst das MP3 von Raphael spielen und dann nochmal einen Kommentar aufzeichnen.
Ja, Galaktika, dann hast du eigentlich recht, dann machen wir das so.
Ey, danke, Galaktika. Ey, Spitzen, Einspruch.
Und Entschuldigung, wegen dem, was ich eben über dich gesagt habe. Du bist doch manchmal ganz nützlich.
Tschüss, du geile Weltraum-Hupfdohle.
In dem Sinne, also hier erstmal das MP3 von Raphael.
Hallo liebe Freunde, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber guter Alter. Raphael vom WhoCast, hallo. Habe ich mir leider nicht verkneifen können, denn wenn es schon mal eine Sendung über Hallo Spencer gibt, ich denke, die muss man so anfangen. Vermutlich haben die eigentlichen Moderatoren dieses Podcasts bereits auch genauso angefangen. Insofern mehr Kulpa, vielleicht schneidet das auch raus, man weiß es nicht. Ich wurde von den Jungs gebeten, ein bisschen was über Hallo Spencer zu erzählen. Ich glaube, aus dem einfachen Grund, weil die Serie für mich halt nicht nur die Serie meiner Kindheit ist eigentlich, sondern auch eine Serie, mit der ich mich aktuell immer noch ein bisschen beschäftige und im letzten Jahr auch immer noch ein bisschen beschäftigt habe. Weil ich finde, es ist jenseits der Sendung mit der Maus und der Sesamstraße und diverse andere Sachen für mich persönlich die beste in Deutschland produzierte Kinderserie überhaupt. Ich bezeichne es ganz gerne als die deutsche Muppet Show, weil die Figuren auch unheimlich gut sind. Nachdem die Produktion der Serie im Jahre 2001 eingestellt wurde, gingen die Kulissen an den Heidepark in Soltau. Der hat ihn dann nämlich gekauft, das ist ein Vergnügungspark. Lohnt sich, ist sehr nett. Und die haben da die Originalkulissen komplett wieder aufgebaut. Ich glaube, das nennt sich da auch heute noch Spencer Tours oder so. Und haben mit animatronischen Figuren Geschichten erzählt. Ich war im Jahr 2005 da. Da war dann schon sozusagen die zweite Produktion, also die zweite Geschichte, die erzählt wurde, im Gange. Weil es wurde, glaube ich, nach den ersten paar Jahren dann ausgetauscht. Ist sehr süß gemacht. Man kommt halt praktisch rein und steht ja vor der Kulisse von Spencers Studio und ein animatronischer Spencer erzählt kurz, worum es geht in der zweiten Geschichte. Ich weiß leider nicht, worum es in der ersten geht. Das war vor meiner aktiven Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe. Geht es darum, dass die Creech Boys einen neuen Song vorstellen wollen, ihnen fehlt aber noch der Text. Daraufhin wird man in einen großen, runden Raum geleitet, in der Mitte die Sitzreihen stehen. Man setzt sich hin und tatsächlich ist man gerade mit diesen Sitzreihen ausgerichtet auf Lexis Pilz, das ist ja das erste Gebäude im Runddorf. Und die Creech Boys fahren mit ihrem Moped dann praktisch das ganze Dorf ab und währenddessen drehen sich diese ganze runde Sitzfläche immer mit den Creech Boys mit und das Runddorf ist praktisch um einen herum aufgebaut. Und ja, an jedem Haus machen sie dann Halt und es gibt eine kurze Sequenz, wo sie sich mit dem jeweiligen Bewohner unterhalten und ihr Leid klagen und einige Abenteuer erleben, so heißt das. Ich fand es jetzt eher, naja, mittelprächtig. Es wird zwischendurch auch Gali gerufen. Am Ende gibt es natürlich den Song der Creech Boys. Insgesamt eine süße Sache. Also es hat viel Spaß gemacht, wenn man sich damit auskennt. Ist natürlich nichts Weltbewegendes. Der große Nachteil ist, die animatronischen Figuren sind einen ganzen Tacken zu groß. Das sieht man leider im Vergleich zu den Kulissen. Die sehen alle halt ein bisschen, boah, als hätten sie irgendwie zu lang vom Zaubertrank von Asterix und Obelix getrunken aus. Also ein bisschen bullig. Die Animationen sind halt dementsprechend ein bisschen ruppiger als bei den Original-Klappmaulpuppen. Aber es ist eine gute Idee und schön anzusehen. Die Geschichte ist jetzt nicht weltbewegend. Das ist, glaube ich, eher einer der schlechteren. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man die Serie mag, mal hinzugehen, sich das Ganze anzugucken. Seinerzeit sagt man, hat jemand, als wir da waren, das Ganze mitgeschnitten und mit den gemachten Fotos zu einer DVD verarbeitet. Nur um es zu haben. Aber wie gesagt, es ist eine durchschnittliche Folge mit einem durchschnittlichen Song, mit etwas zu großen Figuren. Aber man ist halt live dabei und das ist einfach mal ganz lustig. Ich hätte damals nicht damit gerechnet, dass Galactica auftaucht, fand ich sehr schön. Ich fand es ein bisschen schade, dass Nero überhaupt nicht auftauchte, aber der ist ja auch in der Serie nach den ersten paar Folgen ganz schnell sozusagen der Produktion verwiesen worden, weil er zu gruselig war für einige Kinder. Aber so oder so, ich weiß nicht, ob im Heidepark momentan aktuell noch dasselbe Programm läuft wie vor mittlerweile 9 Jahren. Ich hoffe fast nicht, weil ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass sie so ein bisschen umgemodelt haben. Ist natürlich mit manchen Sprechern jetzt schwierig. In unserer Produktion damals waren noch alle Originalsprecher dabei, was sehr schön ist. Aber solltet ihr in der Nähe wohnen oder auch mal irgendwie einen längeren Aufenthalt in einem entsprechenden Vergnügungspark planen, macht das. Man kann da auch ganz schön wohnen oder so. Und so ist es tatsächlich, wir haben uns die Tour 2 mal angeguckt. Nicht aufregend, aber gesagt, mal schön dabei gewesen zu sein. So, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf die Serie, entweder weil ihr sie noch nicht kanntet oder sagt, ach toll, kenne ich noch von früher, möchte ich gerne mal wieder reingucken. Es gibt aktuell mehrere Boxsets zu bestellen bei Amazon. Die ersten beiden, das sind die neueren beiden, das sind in Anführungszeichen komplette Staffel-Boxsets. Das ist die erste Staffel mit 7 DVDs und die zweite mit 6 DVDs. Bei der ersten Staffel sind auch noch die Pilotfilme dabei. Also diese 6 ursprünglich gedrehten Folgen, um zu gucken, ob es läuft, wo halt Kasi noch nicht seine ursprüngliche Kastanie hat und so weiter und so fort. Ist ganz süß und wenn ich mich nicht sehr täusche, ich war jetzt zu faul, muss ich gestehen, nochmal nachzugucken, ist da auch zumindest ausschnittweise eine der amerikanischen Folgen drauf, die halt runtergekürzt sind und mit dem Rap versehen und die alle ein bisschen anders heißen. Aber ebenso wie in Staffel 2 fehlen hier ein paar Folgen. Also wenn man sich die Originalaufzeichnungs- und Ausstrahlungsreihenfolge anguckt, da fehlen, weiß ich nicht, pro Boxset 4, 5, 6 Folgen, die halt irgendwo dazwischen waren. Aus welchem Grund die rausgelassen wurden oder sich das verschoben hat, weiß ich nicht. Habe ich mich nicht groß informieren können. Ich finde es sehr schade. Aber die beiden Boxen sind im Moment das Beste, um überhaupt an die Folgen ranzukommen. Und es ist sehr süß zu sehen, gerade im Verlauf der ersten Staffelbox, zu sehen, wie sich die Puppen verändern. Weil im Laufe der Zeit haben sich die Puppen natürlich verändert, wurden durch neue Versionen ersetzt. Das fängt an, dass Lulu ursprünglich keine Nase hatte, dann hat sie später eine Nase bekommen, die Haare unterscheiden sich, die Augen sind später besser ausgearbeitet und so weiter und so fort. Tut aber dem Sehvergnügen gar keinen Abbruch. Also ich habe damit nie große Probleme bekommen, dass die Figuren irgendwann billiger aussahen oder döver aussahen, dass sich das änderte. Ähnlich wie mit den meisten Sprechern, die tauschen, ist das immer ganz gut gelungen. Ist, wie gesagt, für mich die große Ausnahme ist Kasimir und Elvis wird auch manchmal schwierig. Hier aber ganz schön die Entwicklung zu beobachten. Und wie gesagt, das Bonusmaterial ist auch ganz lustig. Ganz große Vorsicht vor der Hallo Spencer Fanbox, die erstaunlicherweise auch, wenn man sie neu kauft, noch die teuerste ist, hat auch 6 DVDs. Da sind allerdings größtenteils die schlechten Folgen drauf, die später ausgestrahlt wurden. Also sprich, die in diesem Puppenstudio spielten und in der Stadt und ganz viele diese Einspielerfolgen, also eigentlich Sachen, die man nicht unbedingt haben möchte. Wenn ihr sagt, ich will mal wieder reingucken, dann kauft euch die erste Staffelbox, ich glaube, damit fahrt ihr mit am besten. Und vor allem kauft sie aus dem Grund, es hat jetzt 3 Jahre gedauert zwischen Staffel 1 und Staffel 2, bis die rauskam. Und ich hoffe ja mal ganz, ganz stark, dass da auch noch weitere Staffeln folgen, selbst wenn sie nicht komplett sind. Ja, viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich nehme ja mal an, die ganzen anderen Hintergrundinfos, wer, wann, was, wie, warum und wo gemacht habt, habt ihr mittlerweile schon aus dem Rest des Cast bekommen. Und ja, ich hoffe mal, wenn jemand von euch da war, dass ihr Rückmeldung gibt und sagt, jawohl, das ist immer noch die Sendung in Soltau, wo die Quietschboys ihren Song suchen. Oder wenn das nicht ist, dass ihr dann sagt, nein, diesmal geht's darum. Dann würde ich mich vielleicht auch hinreißen lassen, nochmal hinzufahren. Ansonsten verabschiede ich mich erstmal und bin raus.
Ja, danke Raphael. Genau. Dann kommt jetzt eventuell unser Kommentar, den wir später aufgezeichnet haben werden.
So sieht es aus, Futur 2.
Ich versuche mir gerade die bulkigen Animatronik-Figuren vorzustellen. Irgendwie so ein Kasi-Terminator mehr oder weniger. Das würde ich ja echt mal gerne sagen.
Du hast den Kastaniengrill nicht zurückgebracht. Du wirst terminiert.
Genau. Verpiss dich, du.
Nee, es klingt auf jeden Fall total interessant. Also ich schließe mich der Meinung von Raphael an in dem Fall. Also wenn ihr mal da gewesen seid, schreibt uns gerne mal entweder in die Kommentare oder per E-Mail. Ja, eure Eindrücke und auch vor allen Dingen beantwortet uns die Frage, wie war es vor 2005, als der Raphael da war und läuft immer noch das gleiche Programm?
Ja.
Ja. Und die E-Mail-Adresse ist info@sie-reden.de. Jetzt, wo du es gehört hast, Sebastian, bist du ein bisschen ärgerlich, dass du damals deine Freizeit im Heidepark nicht verbracht hast, sondern in der Therme in Soltau?
Also wir haben unsere Zeit, also ich war mit meiner Freundin da, schon ganz gut rumgekriegt. Und ich denke mal, das ist eher ein Anlass, sich da vielleicht nochmal hinzufahren. Obwohl andererseits, ich weiß es auch nicht, weil, wir haben es, doch, es ist ein Anlass, nochmal da hinzufahren, absolut.
Auf jeden Fall.
Also, wenn ich meine Freundin überredet kriege, dann fahre ich da auch nochmal hin und gucke mir das an.
Und wenn ihr ordentlich auf unseren Flatter-Button klickt, dann können wir es vielleicht irgendwann mal einen Ausflug.
Unser Flatter-Button.
Ja, einen Ausflug nach. Mit Sochi hat es nicht geklappt, aber vielleicht zumindest einen Ausflug nach Heidepark.
Fängt ja auch mit so an.
Ja. Vielen Dank auch für diese Infos mit den DVDs. Wir verlinken mal die Amazon-Geschichten im Beitrag.
Ja, und ein paar YouTube-Folgen sollten wir auch verlinken vielleicht.
Genau, die gibt es dann für Ömme. Aber wir haben es ja von Raphael gehört. Wenn ihr einen Euro übrig habt, dann greift mal zu, kauft die DVD. Umso größer ist die Wahrscheinlichkeit,
halt, dass die nächste Staffelbox umso schneller kommt von Hallo Spencer. Ich denke, das kann man mal unterstützen.
Genau, das fänden wir gut, weil die heutigen Kinder sollen nicht ohne Hallo Spencer. Aber es wird auch noch im Fernsehen gezeigt, haben wir gesagt.
Ne, seit langem jetzt nicht mehr.
Seit langem nicht mehr. Vielleicht ist ja gerade die politische Stimmung im Lande nicht Hallo Spencer tauglich.
Ja, ich meine, zur aktuellen Lage passt das sowas wie Umweltschutz, Datenschutz, totale Überwachung. Das ist ja alles, sind alles Themen von vorgestern.
Stimmt, das ist eigentlich erledigt und abgestempelt. Das
ist gar nicht mehr so aktuell.
Die Probleme sind gelöst, kann man so sagen.
Genau, oder für beendet erklärt.
Genau, und da braucht man das
nicht mehr. Insofern braucht man es tatsächlich nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, DVDs kann man immer brauchen. Die sind alle ziert im DVD-Regal. Wer das Geld nicht hat, der guckt sich bei YouTube ein paar Videos an. Und wo wir einmal bei kostenlos sind, ich glaube, der Raphael hat uns noch was mitgebracht.
Tja, habe ich doch ein bisschen gelogen, bin ich doch noch nicht raus. Denn ich habe mir gedacht, ich habe ja vor Urzeiten in diesem Podcast einmal einen Raspberry Pi gewonnen. Und das hat mich sehr gefreut. Konkurrenz war aber nicht allzu groß. Der zweite Preis war auch wunderbar. Ich glaube, es war ein gezeichnetes Atari-Bild. Und darum dachte ich mir, wenn ich schon mal hier vorstellen, sprechig werden darf und man mir die Möglichkeit gibt, über eine meiner Lieblingsserien zu reden, dann verlose ich auch was. Und zwar für die Interessierten. Das ist jetzt nichts Tolles, man kann sich nicht wild dran bereichern. Aber für die Leute, die Bock drauf haben, die beantworten vielleicht, ja, die beantworten einfach eine schöne Frage. Und zwar, wie heißen die beiden Sprecher, oder zwei der Sprecher, ich weiß nicht, ob es vielleicht mal mehr gegeben hat, die mir gerade entgangen sind, der Figur Kasimir. Und zwischen den richtigen Einsendungen verlosen wir, also sprich verlosen die Jungs, in meinem Namen, eine DVD von der Hallo Spencer Tour vom 9.9.2005. Sprich, das ist ein Bootleg, wie man so schön sagt, mit während der Tour mitgeschnittenem Sound und aus diversen Fotos zusammengefriemelten DVD-Video. Also sprich, ist ein bisschen statisch, es bewegt sich aber auch was, aber zumindest kann man sich das Ganze dann mal angucken. Ist, glaube ich, ganz reizvoll. Also wer Interesse hat, beantwortet die Frage, schickt sie per E-Mail an die E-Mail-Adresse, die euch die beiden Herren bestimmt gleich noch sagen werden, weil ich sie nicht kenne. Bestimmt irgendwie Mail oder Info oder Post at Domain dieses Podcastes.de. Und Einsendeschluss, würde ich sagen, ist der 1.5. diesen Jahres. Und ja, derjenige, der dann gezogen wird, dem schicke ich das Ding raus. Ist natürlich, wie gesagt, eine selbstgebrannte DVD, aber es existieren bisher nur 3 Kopien davon. 4, Entschuldigung. Und eine davon wäre dann eure. In diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Tag und viel Spaß, solltet ihr jetzt Lust bekommen haben und vielleicht auf YouTube mal die eine oder andere Folge Hallo Spencer nachschauen. Adieu.
Ja, au revoir. Danke, Raphael. Mensch, ich bin da ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt.
Sehr informativ.
Also dieses Bootleg-Video, von dem es nur 4 Exemplare gibt. Vielleicht findet das noch den Weg ins Hauptstadtstudio.
Vielleicht.
Durch deinen Brenner zum Gewinner oder so. Mal gucken. Also wie gesagt, beantwortet diese Frage und Raphael hat schon ganz gut erklärt, obwohl es ist eigentlich eine Schande, dass er unsere E-Mail-Adresse nicht kennt. Er hat ja beim Gewinnspiel mitgemacht, hat er ja gesagt. Ne?
Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert eigentlich, dass er die jetzt nicht mehr hat, die Adresse.
Genau, die ist info@sie-reden.de. 1. Mai ist ein Sendeschluss und 2 Synchronsprecher von Kasimir sind gesucht. Gesucht, Sebastian, das haben unsere nicht zukünftigen, aber damaligen Ichs vergessen, ist nämlich auch noch eine Wertung zu Hallo Spencer.
Richtig.
Beim Schneiden ist mir nämlich aufgefallen, wir haben uns da ein bisschen rumgedrückt bisher. Oder wir haben einfach so sehr geschwärmt, dass wir gar nicht mehr dran gedacht haben, eine Wertung abzugeben.
Ja, ich muss jetzt mal sagen, das ist jetzt hier der richtige Ort, um das zu tun. Ich stelle dieses gesamte eindimensionale Wertungskonzept in Frage. Also mit einer einzigen Größe quasi das ganze Spektrum des künstlerischen Schaffens sozusagen abzubilden, das kann ja eigentlich nur in die Hose gehen. Das ist eigentlich unterstes Niveau und meiner nicht würdig. Und deswegen sage ich mal 10 Punkte für Hallo Spencer.
Ich dachte, das wird jetzt ein ganz philosophischer Ansatz und jetzt kommt die Ausführung und dann hinten reingewirkt, ja, 10 Punkte.
Ja, das war so ein pragmatischer
Stilbruch. Das ist schön. Erst erklärst du das Wertungssystem für ungültig, ja, und dich dann doch wieder dran zu halten.
Ich wollte damit auf die Antagonismen des Lebens hinweisen.
Oh, Mensch, darüber könnt ihr mal nachdenken, während ihr meine Wertung hört. Ich schließe mich jetzt einfach mal an und sage auch, ich hatte hier eigentlich 9 Punkte stehen, aber wenn Sebastian 10 Punkte raushaut, dem schließe ich mich an. 10 von 11 Punkten für Hallo Spencer.
Ja.
Ja, ich glaube, so hoch habe ich bisher noch nie bewertet. Also, aber ich denke, Hallo Spencer hat es verdient, durchaus.
Ja, also muss man einfach sagen, das ist mit auf allen Ebenen, also sowohl was die Kulissen angeht, aber halt auch was die Dialoge angeht, die Auswahl der Sprecher, die Auswahl der Geschichten und so weiter, mit so viel Liebe gemacht und so witzig und einfach nett und kindergeeignet und trotzdem für Erwachsene halt nicht langweilig und so weiter, da kann man ruhig mal eine hohe Wertung raushauen.
Wobei ich mich ja frage eigentlich, warum sich Raphael im letzten Jahr mit Hallo Spencer so beschäftigt hat, hat er vorhin gesagt.
Ja, das hat mich jetzt auch gefragt, aber vielleicht, hat er Kinder?
Nee, noch nicht.
Schreibt er eine Dissertation in Medienphilosophie oder so?
Soweit ich das weiß, auch nicht.
Ja, dann weiß ich es nicht, Sascha.
Raphael, vielleicht hältst du uns ein bisschen auf. Nicht nur mit Präsenten und DVDs, sondern auch mit Informationen, was dich so mit Hallo Spencer gerade beschäftigt.
Er hält. Hell, mit E, nicht mit Ä. Hältst
uns auf. Erhält, genau. Okay. Wie die Sonne.
Wie die Sonne uns erhält.
Wie Helios.
Helios.
Helios. Ja, ich sage jetzt mal mit einem Blick auf die Uhr, wir haben schon ziemlich lange geredet, auch unsere damaligen Ichs. Müssen wir langsam zu Potte kommen. Die Wertung haben wir nachgeholt.
Genau. Das Tschüss haben wir ja schon gesagt, das können wir vom letzten Mal wieder reinschneiden, jetzt hier hinter.
Das Tschüss kommt ja automatisch jetzt. Wir übergeben ja jetzt wieder zurück an unsere damaligen Ichs, an Sebastian und Sascha von vor einer Woche.
Okay, ja.
Timey-wimey. Mensch, vielen Dank, zukünftiger Sascha, zukünftiger Sebastian. Das war echt erhellend, oder?
Ja, ich bin jetzt viel, viel schlauer als noch vor 2 Tagen und egal. Ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal, bleibt uns gewogen, liked uns im Internet irgendwo, keine Ahnung, egal wo. Habt uns einfach gern.
Ja, schreibt Kommentare, das mögen wir auch.
Genau. Wir haben ja jetzt sogar mal ein paar Punkte gekriegt im Forum. Haben wir gesehen.
Ja.
Also die Aktion läuft immer noch, wenn ihr nicht schreiben wollt, was ihr schreiben wisst, was ihr wollt. Nicht
macht
wisst,
Punkte.
Was ihr schreiben wollt. Macht einen Punkt rein. Okay, in diesem Sinne. Tschüss.
Wer Daten im Computer speichert, sich so an Infos klar bereichert, muss wissen, was damit passiert, wenn er den Überblick verliert. Geraten Sie in falsche Hände, hat's mit dem Datenschutz ein Ende. Denn sind die Daten ungeschützt, gebraucht sie jeder, wie's ihm nützt. So Leute, los! Datenschutz statt Datenschmutz, das fordern wir sofort. Nicht nur hier in unserem Dorf, sondern an jedem Ort. Datenschutz statt Datenschmutz, fordern wir für die Welt. Datenschutz, nur das ist, was noch zählt. Was noch zählt.